Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße die Radio- und Fernsehmoderatorin, Buchautorin, Medientrainerin und überhaupt und generell Biggie Lechtermann in meiner Sendung. Es freut mich sehr.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, jetzt hat es mal endlich geklappt. Ich habe sie mal vor langer Zeit, das war aber noch in der Pandemie, da habe ich sie für mein, jetzt sieht sich sie schon wieder, wir haben uns ja aufs Du geeinigt, da habe ich dich.
Wollen wir nochmal anfangen?
Nein, komm. Natürlich
doch.
Nicht.
Doch, nein? Machen wir das live? Live machen wir es? Okay, gut, dann weiter.
Wir machen das super live hier, also wir haben uns aufs Du geeinigt, aber wir waren bis vor 5 Minuten noch beim Sie, deswegen, aber so ist das halt.
Ja, aber so ist doch viel schöner, oder? Zack und du.
Ja, absolut. Aber ich zeige damit ja auch immer noch den großen Respekt, den ich vor Ihnen habe. Jetzt habe ich schon wieder gemacht.
Ja.
Ich glaube, ich mache es extra. Nein, ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich wollte sagen, ich habe dich vor, also in der Pandemie mal für meine Film-Talkshow, die ich auf YouTube betreibe, schon seit 3 Jahren, mal angefragt. Und da hatten wir auch mal kurz Kontakt, aber wahrscheinlich kannst du dich nicht mehr daran erinnern.
Ich kann mich daran erinnern, aber es war einfach während der Pandemie so viel zu tun. Und das hört sich jetzt komisch an. Viele Menschen hatten ja nichts zu tun.
Ja.
Ich habe ohne Punkt und Komma dann Fernsehen gemacht, weil das fiel ja nicht aus. Wir hatten ja alle Studiozeit. Zusätzlich habe ich dann noch ein YouTube-Format angefangen, Lechterhaus. Ich habe dann alles Weitere auch gemacht. Also wie gesagt, ich hatte plötzlich ganz viel zu tun.
Ja, das habe ich auch gesehen, dieses YouTube-Format. Das ist aber schon lange eingestellt, gell?
Ich schaffe das nicht mehr, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich würde es gerne machen, es war zu witzig. Mhm. Aber dadurch, dass ich auch wieder Radio mache, 3 Stunden dann sonntags, alle 4 Wochen. Und das ist wirklich eine Radioshow. Das ist nicht einfach nur ein paar Plattenansagen oder irgendwie mal die Station-ID zu sagen, sondern ich mache wirklich Show mit ganz vielen Gästen und da reicht das schon an Zeit.
Aber ist doch eigentlich schön, oder?
Also, yes, das ist mega. Ja. Also inzwischen schreiben ja Leute, das finde ich ganz, ganz schön und das freut einen auch so. Ich habe heute noch gesehen, dass Menschen schreiben, ihr müsst da unbedingt reinhören, Hörerinnen und Hörer schreiben, ihr müsst da unbedingt zuhören. Das ist Radio 3.0. Nee, das ist Radio so, wie wir es früher gemacht haben.
Ja. Also ich hatte gerade letztens den Robert Treutel, a.k.a. Bodo Bach, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja,
Der hat ja auch lange bei FFH gearbeitet und er hat erzählt, es gab ja einfach mal so eine Zeit irgendwie, da hat man eher versucht, das so ein bisschen so retortenmäßig zu machen. Da hat man gesagt, nicht so viel Persönlichkeit einfließen lassen ins Radio. Und jetzt ist das aber wieder ein bisschen gefragt, oder?
Das Problem ist nur, das hat man lange Zeit nicht gepflegt.
Ja.
Viele, viele Jahre nicht. Ich habe ja angefangen in meinem Teenageralter bei Radio Luxemburg mit Desiree Nosbusch und Anke Engelke und so. Wir waren so eine Altersriege. Und dann hat man das, irgendwann ist das abgebrochen, als es Radio Luxemburg nicht mehr gab. Und dann hat man das nicht mehr gepflegt. Und dadurch fehlen solche Radiopersönlichkeiten heute. Das stimmt schon. Also das hat auch jemand geschrieben, das ist eine Personality-Show, die du machst. Wobei Personality, na, ich gebe den Gästen ganz viel Raum. Ja, und ich hole die auch ab. Also das ist schon wichtig, finde ich.
Ja, natürlich. Also ist es möglicherweise auch so ein persönliches Gusto. Also so, was mag ich lieber hören? Aber ich bin ja dann schon so ein bisschen starstruckt, sag ich mal. Also generell, ob es jetzt Fernsehen ist oder Radio oder so, das Format ist dann für mich an zweiter Stelle und es ist eher der Mensch, der an erster Stelle steht eigentlich. Ja.
Ja, das ist bei mir auch und da ist das Wort Format auch gar nicht richtig, weil ich darf die Musik spielen, die ich möchte und auch da sagen alle, wo hast du denn die geile Mucke her? Ich sage, die gab es immer. Um meine Tochter zu zitieren, ihr hattet in den 80ern wenigstens ganz geile Musik und was haben wir heute? Fragezeichen. Also auch die Jüngeren hören ja gerne die 80er und 90er und ich suche mir immer sowas raus, was wir so gehört haben, was nicht so Mainstream ist, auch unbedingt aus den 80ern, 90ern und scheinbar hören das viele ganz gerne.
Ja, das witzigerweise sagt das meine Tochter auch. Also sie sagt auch, so, das ist, und manchmal sagt sie auch, sie hat ja vor längerer Zeit schon gesagt, wie war das? Ich meine, ich bin, muss dazu sagen, in den 80ern war ich noch relativ jung, also relativ klein, sodass die 80er für mich so einen nostalgischen Hintergrund irgendwie haben, also so in Erinnerung, weil ich eigentlich das noch nicht so richtig erlebt habe, sondern es war so flauschig alles noch, so bauschig.
Ja, ja. Ja.
So, aber sie sagt dann, war das denn genau so, wie heute es teilweise auch in den Serien oder so dargestellt wird? Und dann habe ich gesagt, naja, so war es nicht, aber und dann ist sie ein bisschen neidisch, weil sie natürlich sagt, oh, ich wäre so gerne eigentlich eher da groß geworden. Da gab es viel mehr, hat sie das Gefühl.
Das sagt meine Tochter auch, da können die zwei sich zusammentun. Ja. Nicht umsonst ist auch gerade die Mode wieder aktuell aus den 80er, 90er, die schrillen Farben, ja. Ja. Meine Tochter räubert jedes Mal, wenn sie da ist, den gesamten Kleiderschrank. Oh Mama, ist das geil, das ist so richtig Vintage. Und ich so, nein, das ist, das ist noch ein Original. Ja, Mama, das ist Vintage. So, mich fragen schon die Leute, wo ich die geilen Klamotten her habe. Jetzt habe ich immer relativ viel Fernsehen gemacht und die schönen Teile aus dem Fernsehen habe ich in den Kleiderschrank irgendwo hinten weil ich immer dachte, ach, so ein pinkfarbener Ledermantel, ja, den kannst du doch nicht entsorgen. Und jetzt auf einmal, ja, ist der sowas von in und angesagt, dass meine Tochter schon sagt, alle fragen mich, woher? Woher ist das?
Es kommt alles wieder, gell? Es sind so Wellenbewegungen sozusagen. Und ich habe ja vorhin schon auf deinen schönen Kaugummi-Automaten, den du da hinten stehen hast, hingewiesen, dich privat sozusagen. Die gibt es noch, aber vielleicht, da frage ich mich, kommen die dann auch wieder? Vielleicht irgendwann hängen die überall an jeder Straßenecke eines Tages? Nee, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, aber war das nicht schön? Da hatte man noch, ich weiß nicht, 5 Pfennig, 10 Pfennig waren das, ja? Schmiss man da rein, ja. War ganz stolz und unterwegs hat man sich da so ein Kaugummi reingeschoben. Das, was du bei mir siehst, ist allerdings ein Telefon, das rote Telefon. Da habe ich so ziemlich den wichtigsten Anruf meines Lebens, hätte ich fast gesagt, beruflich bekommen. Mhm. Auf diesem Telefon hat mich nämlich damals der Chef, der damalige Unterhaltungschef vom ZDF angerufen und hat gesagt, naja, ich höre Sie dauernd hier im Radio. Meinen Sie, Sie hätten auch Lust, Fernsehen zu machen?
Ja, ich habe auch ein, zwei Interviews von dir im Vorfeld mir angehört, also die du als Gast sozusagen, wo du als Gast eingeladen warst. Also eben auch noch bei der Tätigkeit bei Radio Luxemburg, RTL Radio Luxemburg. Und da hast du auch erzählt von einem Erlebnis einmal, als du in der Ausbildung dort warst und auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, du hast für Wirbel da gesorgt, aber du wurdest dann irgendwo hingeschickt, dann haben die gesagt, wie sehen Sie das denn? So, sagen Sie mal was dazu.
Ah, ja. Genau.
Ja, jetzt. Und da ist dieses, was ich mich gefragt habe, als ich das gehört habe, war, bist du da stark aufgefallen? Also haben die Nachwuchs gesucht? Also warst du da so eine schillernde Persönlichkeit oder haben die dich eher rausgepickt oder wie war das? Wie kann man sich das vorstellen?
Da war ich ja noch ganz, ganz jung. Da habe ich meine erste Ausbildung gemacht und zwar beim riesengroßen Medienkonzern Bertelsmann. Ah. Und eigentlich habe ich ja was ganz anderes dort als Ausbildungstätigkeit gemacht, nämlich Industriekauffrau. Und Bertelsmann hatte damals so ein Joint Venture mit RTL, da gab es den mit Radio Luxemburg, das muss man so sagen, und da gab es den Radio Luxemburg Club, den gemeinsamen zwischen Bertelsmann und RTL, den sollte es geben und dazu für junge Leute eine Clubzeitschrift. Mhm. Und nun war ich ja genau in dem Alter, 20, und dann haben die... Ich musste in der Besprechung einen Kaffee servieren, da saßen die alle. Frank Elsner kam aus Luxemburg, Reinhard Mohn damals noch persönlich, ja, der große Chef des Konzerns, die saßen da und irgendeiner sollte da irgendwas reinbringen und irgendwann schickte man mich da mal rein und dann standen die da alle vor so einem Flipchart, die gab es dann damals noch und hatten da irgendwie eine Präsentation und da drehte sich einer um und sagte, ach, guck mal, hier haben wir doch eine junge Dame. Gucken Sie mal, das ist für unsere junge Zielgruppe. Schauen Sie sich da mal was an. Was denken Sie? Und da habe ich genau das gemacht, was ich immer in meinem Leben mache. So ostwestfälisch die Wahrheit gesagt. Nichts als die Wahrheit. Und habe gesagt, wie jetzt für junge Leute? Das ist doch für alte Leute so ab 30. Die waren damals für mich alt. Ja, so ist das ja, ja heute
ja,
auch.
Ja, ja, klar.
Und da haben die sich alle angeguckt, weil die waren alle im Schnitt noch mal 10, 15, 20 Jahre älter. Können Sie das noch mal sagen? Und sind dann reihenweise vom Stuhl gekippt. Und jetzt kommt das Verrückte. Dann sagte Reinhard Moth, naja, wenn Sie hier schon so auftreten, dann erwarte ich mal, dass Sie bis Mittwoch uns mal etwas schreiben, wie Sie sich das für junge Leute vorstellen. Hallo? Ich war da immer noch in der Ausbildungstätigkeit und was heißt hier ein Magazin entwickeln? Oh, ich bin nach Hause gefahren zu meinen Eltern und habe gesagt, nein, das nächste Mal sage ich einfach schick und fahr weiter. Nein, haben sie gesagt, das machst du nicht, jetzt überleg dir was. Und dann habe ich mir tatsächlich was überlegt und da haben die da alle gesessen und haben gesagt, das ist gut, das ist echt gut. Und dann war, daraus wurde dann auch dieses Printmagazin, das Radio Luxemburg lange gemeinsam mit Bertelsmann herausgegeben hat.
Wahnsinn. Aber ja. War das für dich, also war das sozusagen auch wie dann, ich sag mal, mit großem Respekt, wie so eine Art Naivität, mit der du da rangegangen bist, dass du gesagt hast, ich habe ja nichts zu verlieren, ich sage einfach mal, was ich denke.
Ja, aber das habe ich, wie gesagt, das zieht sich aber durch mein Leben. Ich sage immer, was ich denke. Deshalb bin ich vielleicht manchmal nicht ganz so kompatibel für irgendwelche Mainstream-Sachen. Hm. Aber wo man dann alles abnickt und sagt, ja, mache ich jetzt einfach. Oder wie man so schön sagt, man hat seinen eigenen Kopf. Aber ist ja nochmal gut gegangen, wie man so schön sagt. Und war dann auch ein wesentlicher Baustein meiner Karriere.
Hm. Die aber eben nicht so geplant war, sondern die dann sich so entwickelt hat einfach.
Nein, meine Eltern waren ganz traurig nachher, weil nach diesen ganzen Anfängen bekam ich dann von Frank Elsner einen Anruf, der sagte, Mensch, die machen das da so toll in Gütersloh und wir sehen uns immer in Gütersloh, sie machen das so toll mit dem Printmagazin, eine schöne Stimme haben sie auch. Wollen Sie denn nicht immer samstags bei uns so ein bisschen die Radiosendung unterstützen? Da bin ich immer samstags nach Luxemburg gefahren und habe dort die Moderatorin unterstützt, die irgendwann sehr krank wurde, auch ihren Beruf aufgeben musste. Und dann kam der Anruf von Frank Elsner, wollen Sie nicht ganz nach Luxemburg kommen? Wir müssen da noch ein bisschen was tun. Sie müssen eine richtige Ausbildung machen. Redakteurin und Moderatorin, das gab es noch. Und dann, das würden wir sehr gerne, das würden wir Ihnen auch sehr gerne anbieten. Oh, nicht nur meine Eltern waren traurig, auch alle Kolleginnen und Kollegen bei Bertelsmann. Dann habe ich ja gesagt, mache ich.
Und damals, weil wir das am Anfang schon gesagt haben, damals wurden eher Persönlichkeiten fürs Radio gesucht.
Absolut. Also ohne Persönlichkeit hatte das, also natürlich musste man lernen, wie führe ich Interviews. Es hieß auch immer nichts länger als 3 Minuten im Radio. Dann hieß es immer, das ist ein wesentlicher Leitspruch auch meiner geworden, wir reden weder schlecht über die Gäste, noch machen wir uns über die Gäste lustig.
Ja.
Das gibt es einfach nicht. Und ich finde, das war eigentlich gut. Darauf wurde sehr viel Wert gelegt. Es wurde nach jeder Sendung, gab es einen riesen Tisch in der Villa Luxemburg damals noch. Mhm. Da saßen dann alle Persönlichkeiten, zum Teil Dieter, Thomas Heck, Thomas Gottschalk, alle wie sie heißen, saßen dort am Tisch. Desiree, Anke. Und dann wurde nach jeder Sendung oder an jedem Nachmittag wurde immer eine Sendung aus dem Programm mit allen angehört. Und dann hat Frank Elsner und auch Jochen Pützenbacher, die haben dann Kritik, aber konstruktive Kritik geübt. Es wurde also immer wieder dran geschraubt sozusagen. Das hat natürlich uns Moderatoren und Moderatorinnen sehr geschult. Also weil man immer wusste, aha, da kann ich besser werden, das kann ich noch besser machen. Man hat ja heute das Gefühl, das muss man so sagen, dass manchmal die Leute froh sind, dass sie ihre Sendung gesendet haben und tschüss und nie wieder ihre eigenen Sendungen anhören möchten. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich frage mich manchmal, gibt es da auch sowas, solche, ja, dass man sich so eine Mühe gibt und immer wieder in solche Sachen reinhört.
Wie führe ich denn ein Interview? Gibt es da, also Sie haben ja schon, da hast du ja schon gesagt, eben Faustregel sozusagen, nicht lustig machen über die Leute, aber gibt es noch irgendwas, so also ein Tipp an mich zum Beispiel auch, was könnte ich noch besser machen?
Dazu unterhalten wir uns jetzt noch nicht lange genug und dann müsste ich mir das nachher mal angucken.
Ja, aber so, was du gelernt hast, sozusagen. Also was ist so, wo gesagt wurde, da musst du drauf achten.
Vorbereitung ist das A und O. Viele meinen ja, Mensch, spontan und improvisiert kann man alles tun, aber plötzlich überholt einen das Thema, weil dann vielleicht irgendwas im Leben des Interviewpartners, der Partnerin passiert ist, was man gar nicht mitbekommen hat und man stellt irgendeine Frage, nur weil man das Wissen nicht hat. Also Vorbereitung. Dann gibt es die berühmten W-Fragen, die kennen wir alle, wie, warum, weshalb, wieso, ein bisschen ausgeschmückt, da bin ich interviewmäßig ja schon weiter. Kurze Fragen, damit der Interviewgast natürlich auch Zeit hat, sich in Ruhe ins Interview einzubringen. Ja, und natürlich keine geschlossenen Fragen, weil dann brauche ich ja nicht fragen.
Ja, das stimmt. Und was machst du, wenn deine Gäste zu lange reden? Also ich habe das, also jetzt nicht bei dir, ich meine jetzt nicht dich, ist jetzt nicht, dass du dich da angesprochen fühlst, aber also im Gegenteil, du bist ja Profi, ich merke das ja total, wie du immer schön in Blöcken und dann mir wieder die, aber ich habe ja manchmal auch Gäste, die, ich will jetzt nicht, das ist ja auch schon ein Fehler, den ich jetzt mache, dass ich über andere Gäste hier, aber ich nenne ja keine Namen, aber die einfach gerne reden und gar nicht mehr aufhören. Und man dann einfach Angst hat und denkt so, okay, so langsam, wahrscheinlich der Zuhörer, Zuhörerin wird jetzt gleich abschalten.
Ja.
Was machst du dann? Ohne unhöflich zu sein?
Da gibt es drei Möglichkeiten. Du sagst denen, und das hast du mir nicht gesagt, ja, wie lange denn das Interview gehen soll, dass du insgesamt 12 Fragen hast und dass wir uns an die Zeit halten.
Ja, aber ich halte mich natürlich an die Zeit. Ich habe allerdings keine 12 Fragen, sondern ich habe, ja.
Ja, dann
kommen wir gleich zu, was ich habe. Ja.
Also das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Dann, du hast ja immer die Möglichkeit zu schneiden, weil du zeichnest ja auf, was nicht so schön ist.
Ja? Das stimmt, ja. Das mache ich aber ganz selten, schneiden, weil es den Fluss.
Was nicht so schön ist, finde ich immer auch in der Radiosendung, dass man den Menschen ins Wort fällt. Ich mache das ungern den Gästen, weil das ist immer so. Ich musste aber leider auch am Sonntag einem herzallerliebsten Kollegen ins Wort fallen, weil ich hatte die Musik schon abgespielt, beziehungsweise meinen Techniker, den ich tatsächlich noch habe. Und er erzählte glühend über seinen Vater Udo Jürgens. Und es lief dann griechischer Wein dazu. Und er hat dann gesagt, welch sozialkritischer Text und Titel das war, der damit zu tun hatte mit diesem griechischen Wein und hat viele Geschichten dazu erzählt. Und irgendwann, wir haben uns nämlich auch über FaceTime zusätzlich gesehen, habe ich ihm gesagt, guck mal, Musik läuft schon. Dann hat er abgebrochen. Hätte er nicht machen müssen, wir hätten einfach die Musik runterziehen müssen. Aber so kleine Dinge passieren, das kann man eben nicht ändern. That's life.
Ja, natürlich. Oh, jetzt bin ich aber noch aufgeregter, merke ich jetzt langsam, wo ich das alles höre. Hätte ich das bloß nicht gefragt.
Wolltest du jetzt mit mir ein Medientraining machen? Nein, das wolltest du nicht.
Stimmt, das kann man auch, das machst du auch, stimmt.
Ja.
Vielleicht im Nachhinein, ich glaube, ich muss noch ein bisschen sparen dann vielleicht. Aber,
nein.
Nee, witzigerweise ist es wirklich so, dass ich, aber das liegt ein bisschen daran, wie ich auch die Show mache und wie ich, wie sich das entwickelt hat aus meiner Filmtalkshow heraus letzten Endes, dass man da ja auch dann irgendwann manchmal bei manchen Gästen nicht mehr über Filme gesprochen hat und dann war man trotzdem nicht vorbereitet darauf und dann gab es trotzdem ein schönes Gespräch. Und ich glaube, es ist was anderes, wenn man 3 Minuten hat, als wenn man sagt, okay,
das
ich habe eine Stunde.
Das
das ist ein Unterschied.
Ja, das ist ein totaler Unterschied, nur, weißt du, jetzt stell dir mal den Worst Case vor. Du hast einen Superstar von mir aus Hollywood und erzählst und machst und fragst und fragst dann, ja, und sie sind ja auch und sie sind ja verheiratet und tralala und hast eben nicht aktuellen Stand. Und derjenige sagt, nee, ich bin schon seit 2 Jahren nicht mehr verheiratet.
Meine Frau ist
ja
tot, zum Beispiel.
Ja, auch, das wäre ja Worst Case, oder? Wow. Ja.
Sehr schlimm.
Ich bin ja geschieden, geht ja noch. Da kriegst du ja noch die Kurve. Oh, das ging ja schnell. So lange waren sie dann ja gar nicht verheiratet. Da kriegst du ja noch eine Kurve. Aber alles andere wird schwierig.
Ja, wobei ich versuche immer diese Fragen zu vermeiden. Also wo ich einfach, wenn ich mir nicht genau sicher bin, letzten Endes versuche ich das zu vermeiden. Wahrscheinlich passiert mir nachher irgend so ein Fauxpas.
Ach, Quatsch,
wer weiß,
jetzt ist ja alles gut.
Wer weiß.
Nein,
aber ich denke trotzdem, also ich finde selber aus meiner, oder wie ich die Sendung gestalte, ist so, dass ich gerne mich ein bisschen vorbereite, aber nicht zu viel, weil ich immer ganz wichtig finde, weil ich nie genau weiß, wer mir eigentlich gegenüber sitzt. Und dieses Frage-Antwort-Spiel ist für so einen Podcast wieder ein bisschen, kann auch ermüdend sein. Vor allem, wenn die Leute, das höre ich manchmal bei anderen Podcasts, ich höre nicht so viele anderen Podcasts, aber manchmal, und die dann sagen, okay, ich stelle jetzt Fragen, deine Lieblingsfarbe, dein Lieblingstier.
Ja, nein, das
und dann
geht
wird's
ja
ganz
gar
schlimm.
Nicht.
Das wird ganz schlimm. Aber es gibt es sehr oft. Gibt's
nein, ich mache ja einen medizinischen Podcast.
Ja, habe ich gesehen.
HAE ist eine sehr seltene Erkrankung, hereditäres Angioödem. Alleine das zu sprechen, fehlerfrei, ist schon schwierig. Mhm. So schwierig ist auch diese Erkrankung.
Bin ich raus.
Ja. Ja, ist auch die Erkrankung. Aber das lässig, locker, mutmachend in einem jeweiligen Podcast, und wir haben schon 24 Stück produziert davon, glaube ich, zu packen, ist, glaube ich, eine echte Herausforderung. Und das macht so Spaß, weil es rufen so viele Menschen an, die sagen, das hat mir Mut gemacht. Oh, das habe ich auch gehört und ich bin gar nicht erkrankt, aber das war so spannend und so toll. Also das muss man dann irgendwie auch mal schaffen.
Ja. Ja, und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, weil du das gerade sagst, weil ich habe mir, als ich mich auf dich vorbereitet habe, habe ich so geguckt, was hast du eigentlich alles gemacht? Klar, dann ist so dieses typische 1, 2 oder 3, ja, ist klar. Und dann viel davor, viel danach und dann habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich alles so viel und auch so verschiedene Sachen, wo setze ich da eigentlich an? Ja, also,
das kann ich verstehen.
So, da ist wirklich echt unglaublich viel. Und ich hatte irgendwann so dieses, oder wie ordnet man dich eigentlich ein? Ja, und von dem auch, wie das dann nach dem, also in Anführungsstrichen nach deiner Fernsehkarriere sozusagen, wo man dich wahrgenommen hat, das ist ja immer so schwierig, wenn man das sagt, nach deiner Fernsehkarriere, die ist ja noch da, die Fernsehkarriere, aber wie man dich öffentlich, du weißt ja, was ich meine, oder? Wie man dich öffentlich wahrgenommen hat. Diese ganzen Sachen, die du gemacht hast, Bücher geschrieben auch, CD, vorher CD aufgenommen, Radio, wie gesagt, und diese ganzen. Ist das dann, also war das auch wie so eine, ist das eine Suche oder bist du eigentlich, bist du wie so umtriebig, dass du sagst, ich mache, und mir ist auch so eingefallen, dieses überall und nirgendwo ist mir so ein bisschen eingefallen, also überall irgendwie sowas, aber was ist es dann? Was ist so dieser Kernpunkt? Wie siehst du dich da selber oder wo stehst du da selber für dich?
Also,
wie würdest du dich erklären, wenn jetzt Außerirdische landen und sagen, Biggie Lechtermann, was sind Sie denn von Beruf?
Dann würde ich erstmal sagen,
ich bin, ist Ihre Mitte? So.
Ja, genau, da würde ich sagen, ich bin erstmal Moderatorin, ja, Punkt eins.
Ja.
Aber als Moderatorin auch klassische Journalistin.
Ja.
Und als Journalistin hast du sehr viel natürlich auch mit dem Thema Kommunikation überhaupt zu tun, wenn du dich damit beschäftigst. Und aus diesen Feldern heraus kann ich und habe auch Lust, mehr zu machen. Also ich könnte dir auch einen Werbeprospekt gestalten, hätte ich fast gesagt, aber rein kreativ.
Gerne.
Was ich für deinen Podcast, weil ich... Die Beschreibung ist ganz einfach. Ich bin nicht auf der Suche, aber ich glaube, ich habe zu viele Ideen in mir. Also das ist ja wie bei einem, ich hatte letztens einen Künstler zu Gast, der hat über 1000 Titel geschrieben, komponiert, produziert, Musicals produziert. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die einfach so eine Kreativität im Kopf haben. Die müssen das auch loswerden und dazu gehöre ich auch. Wobei einige haben schon gesagt, kann das eigentlich sein? Du hast Erwachsenen-ADHS, weil du einfach, oder bist du Workaholic? Ich sag wahrscheinlich beides, ja, beides. Aber ich habe einfach Lust, kreativ zu sein.
Aber aus dir heraus dann? Oder ist das so, dass dann auch die Angebote kommen und du sagst, ja, das mache ich das auch? Oder ist das aus dir heraus, dass du sagst, wenn jetzt länger mal nichts kommt, dann muss ich irgendein Projekt entwickeln?
Das ist tatsächlich auch der Fall. Dann kommen immer gute Freunde, die auch in diesem Showbusiness unterwegs sind und sagen, boah, du bist so ein Workaholic. Was machst du jetzt schon wieder? Musst du schon wieder ein Buch schreiben? Aber das ist, wenn mir dann langweilig wird, dann sage ich, ach, da war doch noch was.
Mhm, okay. Und was würdest du, also was ist da dann der Antrieb für dich oder beziehungsweise wo willst du dann damit hin? Ist das einfach so diese, wie so, also ist das nur Beschäftigung oder sagst du, ich muss einfach kommunizieren, ich muss?
Ich glaube, heute ist es so, ich habe ja ein sehr ausgefülltes Leben mit allen Höhen, mit allen Tiefen gehabt, mit allen Karriereschritten, die es gibt, mit allem, also manchmal denke ich, ich habe in Kurzfassung das erlebt, da braucht man normalerweise 10 Leben dafür und deshalb denke ich, es ist schön, so ein bisschen Erfahrung, so ein bisschen daraus weiterzugeben auch. Wenn ich zum Beispiel Medientraining gebe, über 2-3 Tage manchmal, kommen sehr viele immer zu mir und sagen, ach, das war so richtig eine Rundumpackung. Ich habe so viel gelernt, ich habe so viel mitgenommen. Nicht nur, wie ich auftrete, nicht nur, wie ich bestimmte Sachen sage, sondern inhaltlich auch so viel mitgenommen. Und das macht mir ja so Spaß.
Und ich denke mir auch, natürlich wird man ja auch, jetzt weil du gerade Medientrainerin angesprochen hast, man wird ja irgendwie wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit immer mehr zur Expertin, wenn man generell auf die Medien schaut, wie die Medien sich auch verändert haben. Also geht dir das so, dass du immer mehr sozusagen wie als Professorin sagst so, also Professorin der Medienbranche, weißt du, und sagst, okay, das ist jetzt so, das hat sich so verändert. Kannst du uns sagen, wann es sich eigentlich verändert hat in der Medienbranche? Weil es ist ja klar, dass es irgendwie anders ist. Und ich habe ja auch schon in anderen Interviews rausgehört, dass dich das auch manchmal ein bisschen stört, glaube ich, gell?
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich habe natürlich noch so Kollegen und Kolleginnen, die haben Entertainment im Bauch. Ja. Die waren vielleicht auch mal Programmdirektor irgendwo und so weiter. Und wenn wir dann mal telefonieren, es werden neue Sendungen in Programme gehoben, dann sage ich immer, und deine Prognose. Okay, wir treffen uns in 5 Wochen wieder und wir gucken auf die Quoten. Und das ist so verrückt, dass wir es jedes Mal treffen. Das ist aber nicht nur verrückt, sondern es ist so, dass wir so viel Erfahrung, glaube ich, haben, was Entertainment angeht und vielleicht auch so ein bisschen denken, Mensch, das hat's doch schon gegeben. Mensch, warum machen die das nicht anders? Oder warum traut man sich da nicht mehr an experimentelle Sachen heran? Also ich glaube, dass es das schon ist. Dann habe ich ja auch im Hintergrund sehr viel gearbeitet. Ich habe für Endemol damals noch, Endemol Entertainment mit John Endemol, sehr viele TV-Formate mitentwickelt, also das Dinge auch, die immer noch laufen, wie zum Beispiel Big Brother, ja, das dürfen wir mal so sagen. Ich habe selber Formate entwickelt, wir testen die Besten, das läuft in abgewandelter Form immer noch, hat inzwischen viele Preise gewonnen, die beste Schulklasse. Und dann war ich bei der UFA, habe dort auch Programme mitentwickelt, sodass man doch schon, ich sag mal, einen umfassenden Überblick bekommen hat. Ich habe auch letztens zu einem Kollegen, zu einer Kollegin, mit der war ich Abendessen, gesagt, das ist doch irre. Ihr habt jetzt ein Format eingekauft, das es im Herbst jetzt gibt. Das habe ich vor 15 Jahren schon gesehen bei der BBC. Das fand ich mega. Und wahrscheinlich hätte ich vor 15 Jahren vor zuen Türen gestanden. Und da hätte die alle gesagt, nein, also sowas kann man jetzt. Und jetzt geht's wieder. Und jetzt werden die Sachen dann gemacht mit Verzögerung.
Also geht's jetzt wieder aufwärts?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Punkt, wann es angefangen hat, da hast du mich gefragt. Ich glaube, dass wir... Vielfalt ist toll. Im wahren Leben ist Vielfalt auch ganz, ganz toll. Vielfalt im Fernsehbereich und im Radiobereich ist natürlich auch toll, birgt aber für die, die es machen, eine ganz große Gefahr. Und die Gefahr ist eine Zersplitterung, eine komplette Zersplitterung des Publikums. Das heißt, du guckst vielleicht eine andere Sendung als ich. Also dieses gemeinsame Erlebnis, dass du mit deiner Tochter am Samstagabend vor dem Fernseher sitzt, Das gibt's ja kaum noch. Ja? Das gibt's ja gar nicht mehr. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also dieses Thema, da ist etwas, das machen wir gemeinsam, das ist richtige Unterhaltung. Es ist so zugespitzt geworden. Also ich muss vorher schon festlegen, das ist für ein Publikum zwischen 38 und 45, sage ich jetzt mal. Ja? Also das wird ja immer schmaler und dadurch gibt es dieses große Fernseherlebnis nicht mehr. Das birgt natürlich auch die Gefahr, dass die einzelnen Sender mit ihren Sendungen nicht mehr so viel Einschaltquote haben, was ganz klar ist. Mhm. Und das, genau da hat es angefangen, indem man so viele neue Programme eröffnet hat.
Also neue Programme im Sinne von neue Sendungen, meinst du jetzt? Oder
nein, neue Sender. Das meinte ich.
Also ist das so wie der Fluch des Privatfernsehens eigentlich?
Das würde ich so nicht sagen, weil schauen wir auf die Öffentlich-Rechtlichen, da gibt es ja auch so viele. Da gibt es ja auch so viele Untersender, die ich zum Teil auch gar nicht schaue, wo man sagt, wow, da gibt es ja noch sowas und da gibt es ja noch sowas. Also da gibt es ja so viele Untersender.
Ja, was ich aber manchmal, also wie zum Beispiel ZDF Neo oder so, finde ich ja zum Beispiel einen ganz schönen Sender.
Ja, bin ich völlig bei dir.
Ja, gucke ich jetzt zwar, ich gucke auch ganz wenig Fernsehen eigentlich, aber das hat sich auch auf jeden Fall verändert.
Siehst du? So, jetzt Moment, jetzt stelle ich mal hier die Rückfrage.
Ja, gerne.
Warum guckst du denn so wenig Fernsehen?
Naja, gut, also.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Naja, gut, jetzt.
Ja, ich glaube, als meine Tochter noch kleiner war, habe ich mehr Fernsehen geguckt, weil sie hat das vielleicht auch noch mehr fasziniert und dann hatte man vielleicht mehr noch ein Erlebnis. Also Stichwort ganz früher vielleicht Kika oder sowas,
ist klar.
Aber dann irgendwelche anderen Shows auch letzten Endes, die jetzt, meistens im Privatfernsehen, muss man sagen, weniger auf ARD, ZDF. Und dann hat man das eher noch gemacht, das junge Kind sozusagen hat das ja noch ganz anders, das war noch was Faszinierendes, aber natürlich mit dem Älterwerden, mit dem Aufkommen des Internets und des Smartphones und so weiter, ist das natürlich immer mehr in den Hintergrund gerückt, ja. So. Und dann habe ich natürlich auch nicht mehr mitgemacht. Und was mich jetzt persönlich, also wenn ich alleine bin sowieso, was mich jetzt vom Hocker reißt, also ich habe hier YouTube Premium, ja, kann ich gerne mal Werbung machen für. Da gibt es keine Werbung mehr bei YouTube und da kann ich letzten Endes alles abrufen, was ich möchte, auf was ich gerade Lust habe.
Deshalb habe ich ja gesagt, das ist toll, dass wir diese Vielfalt haben. Auf der anderen Seite birgt das, und jetzt sprechen wir professionell, für die Sender natürlich eine Gefahr. Stell dir vor, ein großer Privatsender hat nachher nur noch mit Sendungen, wenn überhaupt, 500.000 Zuschauer mit einer Sendung. Und das gibt es ja derzeit. Dann fragst du dich, wäre es nicht günstiger, DVDs, nee, die gibt es ja auch nicht mehr, Sticks zu verschicken. Ja, MPEG-Sticks an die Zuschauer. Weil das rechnet sich ja irgendwann nicht mehr mit so wenig Zuschauern.
Naja, gut, aber da muss ich nochmal den Robert Treutel erwähnen, der sagte, ja gut, wenn er hier ich bin ja hier in Hessen und HR ist er ja auch für Straßenstars zum Beispiel und so weiter, die jetzt auch das Format wie verjüngt haben das anders in einem anderen Studio jetzt, soll alles ein bisschen jünger wirken. Und es wird ja gleichzeitig, werden ja die ganzen Clips während der Sendung aufgenommen fürs Internet. Also es wird ja alles aufbereitet fürs Internet schon gleichzeitig. Ja. Und da ist ja diese Frage, die ich mir dann auch stelle, ist, ja, auf der einen Seite, also ich vermisse Merkst du das jetzt zum Beispiel bei dieser Sendung, dass die nicht mehr aussieht wie eine Show, sondern da die sitzen eher in so einem Kellerraum irgendwie?
Ja.
Und auf der anderen Seite frage ich mich, gucken die jungen Leute dann im Internet die Clips von Straßenstars? Ja, eigentlich ja eher weniger. Es sind ja eher die älteren Leute, die das gucken. Warum lässt man es nicht einfach so? Oder beziehungsweise die jungen Leute wollen doch auch Show.
Ja, ja.
Die wollen ja eigentlich auch eine Show.
Ja, die wollen auch Show. Das stimmt. Also tatsächlich schaue ich, wenn meine Tochter da ist, die inzwischen studiert, schaue ich, wenn sie da ist. Schauen wir uns abends Fernsehen an. Jetzt will ich nicht ketzerisch sagen, wir schauen auch Netflix und was es da alles gibt. Klar, schauen wir auch Serien. Aber wir schauen uns dann auch tatsächlich mal sowas wie Joko und Klaas an.
Hm. Aber da ist, also, wäre die andere Frage, die ich habe, ist eben, fehlen dann, also weil jetzt gerade von Joko und Klaas, dann kann man sagen, okay, vielleicht Persönlichkeiten auch wieder. Gibt es dann zu wenig Persönlichkeiten? Im deutschen Fernsehen mittlerweile? Weil ich glaube schon.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also das finde ich auch, vor allen Dingen, weil dann ja viele Sendungen, du siehst eben, gestern wurde ich gefragt, also wir hatten eine TV-Kritik in meiner Radiosendung. Das macht der Frank Battermann und der macht das richtig gut. Und der hat gestern, der hat in der letzten Sendung echt richtig rausgehauen und hat gesagt, Mensch, warum sehe ich auch immer als Gäste immer wieder die gleichen Leute?
Ja, ja gut, die werden immer so ins Auto gesetzt und dann werden die immer von Show zu Show so gefahren. Weißt
das
du?
Ist auch günstig, ja. Weil den sagst du vorher, weil du kriegst ein Abo, hier, zack, guck mal.
Genau.
Ne? Kriegst du günstig bezahlt und dann ab dafür.
Genau, musst du, also 6 Auftritte in 6 verschiedenen dann, Fernsehsendern.
Ja, wir machen 6 Auftritte und du kriegst davon 4 bezahlt.
Ja, ja. Nee, aber das ist richtig, dass man immer die gleichen Leute halt sieht. Ja.
Und das turnt aber alle so ab irgendwie, mich auch, weil ich dann denke, oh nee, man hat ja auch so Lieblingsleute oder sagt, oh nee, jetzt nicht schon wieder den oder... Oh, der hat doch das letztes Mal schon so erzählt. Ja, lieber auch mal andere. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt.
Ich kenne aber auch Leute, die zum Beispiel bei mir zu Gast sind, auch in der Filmtalkshow zu Gast sind, die durchaus auch in den Medien präsent sind, die sagen, ich gehe sehr gerne in deine Show, zum Beispiel in die Filmtalkshow, weil da reden wir über eine Sache, wir reden über Filme. Aber ich habe keine Lust, mich irgendwo hinzusetzen und das Übliche abzuspulen.
Ich weiß. So. Es ist ja so, wenn du heute über einen roten Teppich, ich habe am Wochenende auch wieder ein großes Event vor mir, ja, ein ganz großes TV-Event mit rotem Teppich und so. Du gehst über einen roten Teppich und dann denkst du noch so, ach, das ist doch schön, da kann man ja mal über diese Geschichte hier viel sagen und dann hält dir jemand das Mikro vor die Nase und sagt, ja, also keine Ahnung, wie finden Sie das jetzt, dass alle AKWs abgeschaltet wurden? Oder,
bringen Sie... Ja, das wollte ich auch, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Klassische Frage, meinen Sie, heute Abend sind ja fast alle deutschen großen TV-Stars hier vertreten, das leuchtet so hell, ja, das überstrahlt die AKWs. Und an der Stelle...
Sehr schön.
Ja, oder ich stand da mal irgendwo und dann kriegte ich die Frage, ja, wie finden Sie das denn jetzt, dass, ich glaube, das war Boris Becker, wie finden Sie das, dass Boris Becker heute per SMS mit seiner Freundin Schluss gemacht hat? Ja, da musste erst mal echt da stehen und nicht die Kinnlade runterfallen lassen, weil dann sagst du dir, Momente mal, wie kriege ich das nochmal überein? Jetzt gehörst du vielleicht zu den jungen Wilden, die sagen, ja, wer ist das nochmal? Keine Ahnung, sagen Sie mir nochmal den Namen, was hat er nochmal gemacht, ja? Das will man jetzt auch nicht so, weil man hat sich ja auch mit Geschichte beschäftigt, auch mit, und der ist eine Tennislegende, ja, damit, mit Wimbledon und so. Also denkt man erstmal, shit, der hat sich per SMS getrennt. Was sage ich jetzt Sinniges dazu, ja? Ich war es ja gar nicht. Ich habe die SMS auch gar nicht gekriegt. Ja, und dann habe ich noch locker gesagt, oh, die SMS ist an mir vorbeigegangen. Ja, ja, die war ja auch nicht für Sie gedacht, ja. Ja, so ging es dann weiter. Und schon hast du dich reingerissen.
Ja, aber da frage ich mich, finden es eigentlich alle blöd und machen es trotzdem mit? Also findet es der Zuschauer blöd, der sich es anguckt und denkt, warum wird so eine Frage gestellt? Der Fragesteller findet es blöd und der gefragt wird, findet es auch blöd?
Ich hab aber schon ein paar coolen Socken, in Anführungsstrichen, was ist denn die weibliche Form von Socken, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall Sockinnen, habe ich schon erlebt, echt große, große Filmschauspielerinnen und Schauspieler, die gesagt haben, this question for me? No, thank you.
Ja, gut.
Also das ist dann, ja, da muss man aber das gewisse Standing haben, ja, wenn du das schaffst. Also da tue ich mich schwer und ich sage dann immer irgendwie was, versuche mir dann irgendwas Blitzartiges wie, naja, per SMS Schluss machen, wäre jetzt nicht so meins, zu überlegen. Aber, ja, es ist nicht leicht.
Ja,
so, und daran siehst du aber schon, dass es anscheinend doch Das, und jetzt siehst du dann aber auch, wenn du dir dann gewisse People-Magazine anguckst, dass da auch immer mehr Leute zu Wort kommen, die vielleicht auch gar nicht so dieses, weiß ich nicht, also Influencer und Influencerinnen, die dann darauf antworten, wo du sagst, okay, das ist ja auch so eine Einheitsmeinung.
Ja, beziehungsweise bei Influencern frage ich, also die dann ja natürlich immer mehr präsent sind, dann teilweise ja auch gerne in große Sendungen. Also sagen wir mal, die sitzen dann bei Verstehen Sie Spaß, weil genau, man das Gefühl genau hat, dann gucken es auch junge Leute. Ich weiß nicht, ob es wirklich junge Leute dann tun. Das ist, was ich auch vorhin schon meinte. Weißt
also
du?
Das turnt ja, ich habe mit ganz vielen jungen Leuten gesprochen, weil ich immer noch so Schulprojekte und sowas auch tatsächlich mache und weil mich das interessiert. Und wenn meine Tochter da ist, ihre ganzen Freundinnen und Freunde da sind. Und das ist eben nicht der Fall. Das turnt die ja sogar ab. Und dann sagen die, hä, das sind doch eigentlich unsere Idole aus dem Netz. Wieso sitzen die jetzt da auf der Couch?
Ja, ja, absolut. Absolut. Sag mal, ist das eigentlich, denkst du eigentlich, dass man das als, so wie jetzt auch bei dir, dass man so damit geboren wird, so ein bisschen mit diesem Gen, dass man so rausgeht, dass man so die Leute unterhalten kann, dass man so witzig, spritzig, oder ist das, meinst du, eher gelernt?
Ich glaube schon, dass es das Gen gibt, ja, also ich hatte einen sehr humorvollen Vater, der hatte so diesen englischen Humor und alle haben sich immer flachgelegt vor Lachen. Wenn der irgendwie was gesagt hat, dann ging das immer eins, zwei und alle lachten los. Und klar übernimmt man das, weil irgendwann sagte eine Freundin von mir, du hast irgendwie den Humor von deinem Vater übernommen. Ich habe mich am Anfang sehr schwer getan, auf große Bühnen zu gehen. Das war echt nicht leicht für mich, ja. So, das war nicht meine Welt, mit der ich groß geworden bin. Dieses riesige Showbiz und was nicht alles. Und das war für mich, die ersten großen Auftritte in Dortmund, in der Westfalenhalle, waren für mich echt anstrengend. Da habe ich vorher eine Woche nicht geschlafen und habe gedacht, oh Gott, wenn du dich da verquatscht und so. Das ist jetzt im Laufe der Jahre, hat sich komplett gegeben. Also jetzt ist egal, irgendeiner hält mir ein Mikro hin und ich sage auch was Sinniges, hoffe ich, dazu. Aber das war auch ein Weg des Gehens. Ich habe so viele auch öffentlich große Radioshows draußen vor Ort gemacht, mit so vielen Menschen gequatscht, unterschiedlichen. Ich habe Sendungen ja in den letzten 3 Jahren sehr viel auch mit Politikerinnen und Politikern gemacht. Eine politisch gefärbte Sendung, sage ich mal. Zwar mit dem Grundtenor Gesundheit, aber eben auch Politik. Heute kann ich, glaube ich, auf alles reagieren. Das war am Anfang nicht so.
Und am Anfang war das, musstest du mutig sein dafür? Also bist du dann, ich weiß noch, früher, ich habe auch früher Kurzfilme gemacht, und wenn wir so große Premieren hatten in Kinos und da waren so ganz viele hunderte Leute und so, und ich habe mich am Anfang, wenn ich auf die Bühne musste, immer so, als würde ich zum Schafott laufen. Das war immer ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Ging dir das auch so?
Das ging mir echt so. Also wie gesagt, ich habe wochenlang nicht geschlafen und dann, ich hatte so Herzklopfen jedes Mal, Lampenfieber, klassisch. Also ich habe gedacht, ich sterbe da irgendwie. Und dann ging es locker, dann kam man da runter und die Kolleginnen und Kollegen hauten einem auf die Schulter und sagten, ach, das war doch schön, ja Mensch, klasse. Und das Publikum applaudierte und hat man gedacht, ach, geschafft für heute, ja. Das hat eine Zeit gedauert, bis sich das gelegt hat.
Ist das eigentlich, weil ich habe vorhin mal in so eine 1, 2 oder 3 Sendung reingeschaut und dann bist du da so rausgesprungen und so weiter und hast was erzählt und so und das Kamerakind vorgestellt und so. Und auch das Kind war recht locker und so. Also du hast den Brief rausgeholt und das Kind so, nein, dieser Brief, voll peinlich und so. Und also es war irgendwie so ganz komische, lockere Stimmung, aber lustig, also toll. Und ich habe mich aber auch gefragt, ist das dann, wenn man in so einer Show auftritt als Moderatorin, wo eigentlich auch, in der waren ja auch die Kinder als Publikum da, ja?
Ja.
Ist man dann sicherer als bei, wenn Erwachsene da sitzen? Ganz, weil man denkt, weil man ist doch auch privat mit Kindern anders, weißt du? Man fühlt sich doch dann ein bisschen verantwortungsvoller.
Da kann ich dir sagen, ganz im Gegenteil.
Ach echt, ja?
Ja, weil Kinder sind immer ehrlich. Also. Die sagen dir auch, das war ja jetzt doof, ja? Oder du fragst die irgendwas und da kannst du dir ja bei, sag ich mal, meistens schon irgendwie denken, was jemand antwortet, ja? Aber nein, bei Kindern kann das ganz anders sein. Und ich habe mich abends immer vor der eigentlichen Sendung mit den Kandidaten von 1, 2 oder 3 getroffen. Bin immer mit denen, ich darf es ja laut sagen, Pommes essen gegangen. Und wir haben, ja.
Aha.
Und aha. Ja, wieso? Pommes sind ja an sich nicht schlechtes, wenn man da nicht so viel Mayonnaise und so viel Ketchup drauf hat.
Achso, du meinst wegen Pommes, wegen ungesund oder so. Naja, wenn du jetzt gesagt hättest, ich bin mit denen einen trinken gegangen, das wäre dann
vielleicht. Nein, wir haben ja auch Apfelsaft, aber wir haben uns da immer vorher auch ein bisschen...
Das waren die 80er.
Ja, die wollten das auch. Die fanden das auch gut, die haben auch diese Angst verloren. Das war auch wichtig und das war ein ganz wichtiges Ritual, dass ich mich abends mit denen hingesetzt habe, gesagt, hey, locker, und ihr dürft alles sagen, was ihr wollt und ihr braucht keine Angst haben und so. Und das hat das ausgemacht, dass die so locker waren. Und ich bin auch immer vor der Sendung, fast eine Dreiviertelstunde, rausgegangen. Da saßen ja zum Teil 400 Kinder. Großes, große Kulisse. Und hab mit denen da Spaß gemacht und rum. Da gab es also keinen, wie nennt sich das heute? So ein Anheizer. Das gab es nicht. Das, ne, gibt es ja heute in den Shows. Da kommt jemand raus und turnt ein bisschen erstmal da rum und macht Ansagen und macht das Publikum locker. Das habe ich alles selbst gemacht. Und dadurch war das auch so ein. Ja, die kannten mich dann sowieso aus dem Fernsehen, aber die kannten mich dann auch schon, wie das ist im Studio und waren deshalb auch so locker.
Das ist, ich finde das bestimmt eine sehr spannende Situation, kann ich mir vorstellen, wenn man da so steht und da sind dann diese 400 Kinder vor einem, ja.
Na, es gab ja auch die irrsten Sachen, also es gab ja, wir hatten ja damals noch Riesentiere, ich weiß nicht, ob du das hören willst, das gibt es ja heute nicht mehr.
Ich will alles hören.
Es gab Elefanten, wir hatten Elefanten im Studio, da musste extra ein Elefantenboden eingezogen werden. Weißt du, was das heißt? Dieser Boden, ja, man stellt sich diese schweren Dickhäuter vor, die werden ja sonst durchgebrochen durch den Studioboden. Also
Wahnsinn.
Hat man extra, und das hieß sich Elefantenboden, ja, dass da... tatsächlich so aus dem Theaterjargon. Und dann kam dieses Riesenvieh, diese Riesenviecher standen da und ich habe neben denen moderiert und irgendwann schnappte sich der eine Elefant mein Mikro, habe ich ihn noch so getätschelt und habe gesagt, na, junger Mann, jetzt gib mir mal das Mikro zurück. Und ich hatte neue Schuhe, ich weiß es wie heute, und die waren sauteuer, es waren Wildlederschuhe. Und dann... meine Redaktion hatte schon gesagt, wow, das sind schicke Schuhe. Mhm. Und ich stand unter dem Elefanten, gab das Mikro zurück. Er gab mir auch das Mikro mit seinem Rüssel zurück. Ja. Und in dem Moment macht das unten, platsch, da kamen da 18 Liter, macht so ein Elefant. 18 Liter, ja. Fände ich noch mehr, wenn er vorher was getrunken hat. Also sagen wir, es war ein großer Elefant, 20 Liter ergossen sich über meine Schuhe. Und... über meine neuen. Und während der gesamten Sendung, weil wir haben nicht abgebrochen. Kennst du dieses Geräusch, wenn was quietscht? Dieses Geräusch. So. Und so knatschte das. Das hört man heute noch, wenn man die Sendung findet, dass immer, wenn ich auf die Kinder zu... Das war das Elefantenpipi in den Schuhen.
Es war bestimmt schön warm, oder?
Auch. Es war alles. Das warm. Und ich habe die ganze Zeit über meine Schuhe nachgedacht. So war's. Ja, du, und dann in der anderen Sendung, da waren wir schnell bei Tieren, das muss ich dir auch noch erzählen, das war das ziemlich Aufregendste, was ich erlebt habe. Da hatten wir damals, heute würde man das auch alles nicht mehr machen.
Man würde auch keine Tiere mehr so viel einladen,
nein,
gell?
Weil wir
so
hatten, Tierschützer nein, so. Aber nein, gar nicht. Wir hatten eine ganze Löwenherde, quasi aus dem Zirkus da, hatten wir, oder Löwenfamilie oder sowas, mit einem Zirkusdompteur, ja, ist das Wort gewesen. Die waren in so einer Glocke, in so einer, du weißt, da wurde dann auf einmal so ein Ding runtergelassen von oben und da war das so eine, wie so eine Kette. Also es war wie so ein Käfig, aber eben, die man hochziehen konnte. So. Und das wurde extra eingerichtet und der machte da seine Riesenshow und es gab einen Eingang in diese, weißt du, musst du dir vorstellen, wie so eine Käseglocke, eben nur aus Gittern, genau. Und es gab einen Eingang, der führte durchs Studio, so ein Gang, so ein Schlauchgang, direkt in diesen Wagen, wo diese Löwen zu Hause waren, damit da gar nichts passierte. Nun saßen in dem Studio die Kinder und alle nur, die Löwen, wow, so. Und der Dompteur hantierte da und ich hatte schon aus einem Auge, ich stand neben diesem ganzen Ding da, hatte ich schon gesehen, ein Löwe war aber echt unruhig. Ui, war der unruhig. Der wurde immer unruhiger. Und der Dompteur machte da irgendwas und auf einmal, ja, haute dieser Löwe dem Dompteur diese Peitsche da aus der Hand, da was immer das ist, und haute, wischte dem voll eine von hinten auf den Hintern. Der Dompteur kippte vornüber. Die Kinder schrien wie am Spieße, weil das sah ja auch echt gefährlich aus, ja. Die Löwen stellten sich um den rum, fauchten wie die Wilden. Meine Redakteurin, meine damalige, es gab doch diese Kästen, die sich so umdrehten. Ne?
Ja,
du erinnerst dich, da waren die Gewinne drin und wenn die Kinder sich einen Gewinn aussuchen durften, dieses 1, 2 oder 3 Lichter, so, die konnte man eindrehen, die drehten sich ja. Meine Redakteurin, ich sah nur, wie meine Redakteurin in dieses Ding lief, in dieses Drehding und sich eindrehte. Ich denke, jetzt wird's gefährlich, wenn der nicht wieder aufsteht. Auf einmal, diese Tiere wurden da außer Rand und Band, dann hat einer, es standen ja draußen noch zwei Helfer von diesem Zirkus, haben dann irgend so Nebel da gesprüht. Das ganze Studio war im Nebel. Ich bin in die Zuschauer reingegangen, habe allen Kindern zugerufen, ich bin hier, hier bin ich, hier folgt einfach meiner Stimme, ich bin hier. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Ihr kommt alle schön einfach zu mir, langsam, und dann gehen wir gemeinsam. Ihr kennt das, wenn wir in die Schule geht oder so, stellt euch hintereinander auf und wir gehen gemeinsam aus dem Studio und gucken erstmal. Ich wollte, dass da keine Panik aufkommt, ja. Also ich meine, alle waren auch weg, alles war im tiefen Rauch, ja. So, ich habe mir die Kinder geschnappt und damit 400 Kindern nach draußen. Boah. Und als ich dann wieder reinkam, habe ich gesagt, Gott, gibt es den Dompteur noch? Ja, den gibt es noch. Ja, die hatten das natürlich in den Griff gekriegt da. Ne? Oh, das waren Storys, das würde heute keiner mehr machen. Noch
auch,
eine schöne.
Auch die Dame, die sich eintrete, das war im Grunde wie so ein Notausgang. Ja,
aber die stand fest in dem Bücherregal. Die hatte so eine Angst, die war fest, weißt du, in diesem Geschenkeregal, meine Redakteurin. Da musste ich, und dann fiel mir irgendwie nach 2 Stunden fiel mir ein, hatte ich nicht meine Redakteurin gesehen, die war doch in das Regal gegangen, es hatte sich, hallo?
Also, die war immer noch drin, konnte nicht mehr raus.
Die kam da gar nicht mehr raus. Ich, hallo, es ist alles vorbei. Es stand aber auch mal ein Lama vor meiner Tür. Sind das die Lamas, die oder die spucken, ne? Und ich habe immer vor der Sendung eine halbe Stunde geschlafen. Ich weiß nicht warum, ich habe geschlafen und da gibt es einen ganz tollen Trick. Da fragt immer Jina, wie kann das sein in der höchsten Aufregung? Du nimmst ein, ich habe hier nur eine Maus, irgendwas in die Hand, ja?
Yeah.
Legst dich hin und schläfst. Nimmst das fest in die Hand. Und dann in dem Moment, wo du in diese tiefere Phase kommst des Schlafens, fällt dir das aus der Hand und du wirst wach.
Ah,
das ist
okay.
Ganz wichtiger Trick auch für Manager und Managerinnen, damit du so eine Erholungsphase bekommst. Wenn du in diese Tiefphase rutscht, ist das schlecht. So. Ich habe immer vor den Sendungen ein bisschen geschlafen. Alle immer, Gott, Biggie schläft wieder. Ja? Weil ich wollte einfach auch fit und frisch und ausgeruht sein. Und da komme ich da raus, keiner da. Alle waren in der Mittagspause. Ich denke, komm da aus meiner Garderobe und mach so die Tür auf. Und vor mir steht so ein Riesen, ich weiß nicht, Dromedar, irgendwas auf jeden Fall. Und guckte mich so an. Ich denke, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich so, hallo? Guckte, und das war ein Riesenvieh, stand in der Tür, macht immer dieses Geräusch, saugte so an den Zähnen und ich dachte, nein, was jetzt kommt? Und ich hatte ja schon die Klamotten für die Sendung an, ja? Ich hatte mich ja nur so ein bisschen hingelegt und guckte mich nochmal an. Ich sag, hallo, kannst du einen Schritt zur Seite gehen? Spuckte mich dieses Lama oder was es war voll und ich so, keiner da. Also ich habe so ziemlich in dieser Sendung alles erlebt.
Aber das war nicht die gleiche Folge?
Es waren immer verschiedene.
Und diese Löwensendung, wurde die auch ausgestrahlt, also bis zur Panik sozusagen, oder wie?
Die wurde ohne Löwe, und die Löwen wurden...
Ach, die wurden rausgeschnitten, die Löwen.
Die wurden nur im Ansatz sozusagen gezeigt.
Ah, okay.
Naja, gut, Nein, das konntest du ja nicht machen. Ja. Also, das konntest du ja nicht machen. Aber ich sage dir, das ist eine Schulung. Also ich habe ja auch mal ZDF-Kinderprogramm gemacht. Da hat ein Affe live ein Kind gebissen, ja, in der Live-Show. Und ich stand da, das Kind hat geschrien wie am Spieß, hätte ich auch. Und nicht, weil der Affe hatte nur so gezwickt. Also der hat nicht richtig gebissen, ja. Erstens, was macht ein Affe in der Sendung? Fand ich auch nie lustig, aber irgendeiner wollte es dann immer so. Ja, war ja nicht so. Erstens, was macht ein Affe in der Kindershow? Risiko. Und und dann saß ich da mit dem armen Kind, hab das erstmal auf den Schoß genommen und hab gesagt, hey, du hast dich echt erschrocken und so weiter. Und wir waren die ganze Zeit live. Und dann riefen natürlich die ganzen Zuschauer an und sagten, was geht da? Was ist mit dem Kind? Also musste man ja live mit der Kamera draufbleiben. Weil sonst hätten ja alle angerufen und hätten gesagt, ey, was ist denn da passiert?
Ja.
So war's. Das schult, da weißt du, wie das in Krisensituationen vor der Kamera ist.
Ja, absolut. Beziehungsweise du hast ja dann einfach auch mehrere Jobs. Bist dann auch, wie du sagtest, wenn du die da rausführst, das ist ja fast wie eben auch ein Lehrerinnenjob, so wie, ja, oder Erzieherinnenjob. Sage ich mal.
Und ja, ich glaube, aber das ist mir alles wichtiger. Also es geht mir immer dann um die Kinder.
Das ist natürlich auch voll, also ist ein großes Zeitdokument, glaube ich auch, gell? Also so, dass man könnte sagen, only in the 80s, ja? Also das war wirklich, glaube ich, nur damals auch so möglich. Man hat davon, ich glaube, in Amerika gibt es das noch in Shows, dass man auch sehr viele Tiere manchmal auch in so Late-Night-Shows.
Aber du siehst ja, das mit dem Affen ist ja nun voll schief gegangen. Hm. Und meiner Meinung nach müsste es auch keine Affen und irgendwas überhaupt in den Sendungen geben.
Hm. Aber das war eine andere Zeit und das war auch noch diese, und da war auch noch Zirkus, hatte einen anderen Stellenwert und so und Kinder und große Tiere und keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, wie das Tier sich fühlt und so weiter. Ja.
Da gab es doch diese Sendung, irgendwas Tiere, Dingsbums, Sensationen. Das war das, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber ne, so war's.
Ja. Irgendwas mit Tiere und Sensationen. Ja, ich erinnere mich auch dunkel.
Ja, ich auch dunkel.
Ich möchte zum Schluss noch mal ein Thema kurz anschneiden, und zwar das Privatfernsehen. Ich hatte gerade eine meiner aktuellen Sendungen ist mit dem ehemaligen Glücksrad-Moderator Frederik Meissner gewesen. Und den habe ich auch mal so ein bisschen gefragt über das Privatfernsehen, wie das so angefangen hat. Und er konnte sich schon noch erinnern, aber so richtig auch nicht. Also er konnte sich schon erinnern, aber trotzdem war es irgendwie so ein bisschen schwammig. Wie hat das eigentlich funktioniert? Wie kannst du uns kurz erklären, wie man das Privatfernsehen, als das aufkam, damals empfunden hat?
Ja, ich war ja dabei bei der Geburtsstunde
von
RTL.
Genau, deswegen bist du ja genau die richtige Ansprechpartnerin. Ja?
In einer Garage, ich werde es nie vergessen, in Luxemburg. Und all meine lieben Kolleginnen und Kollegen standen da und Rainer Holbe, der später im ZDF die Starparade moderiert hat, Mensch, da war ich ja auch erst 20, ja, da hat er so einen, sagt, in OP-Kleidung, ja, und hat dann so einen Mini-Fernseher da irgendwie, als hätte er den da raus operiert, und aus diesem Mini-Fernseher drehte sich das neue Erkennungszeichen von RTL, und das war die Geburtsstunde von RTL. Und irgendeiner sagte dann zu mir, Biggi, Schere, Tupfer, wir können das Kind abnabeln, so war's, und es war der Fernseher, ja, und da standen wir alle, und da haben erstmal viele Fernsehmacher, die bei den Öffentlich-Rechtlichen waren und so, haben das nicht nur kritisch aufgenommen, sondern auch belächelt. Ja, die da. Ja, was die da machen. Ja, dieses Hahaha, da holen sie da einen Fernseher raus. Und was machen die denn da? Da habe ich ja so angefangen, auch meine ersten Sendungen zu moderieren. Gefragt, gejagt, die Löwenjagd und was weiß ich da.
Irgendwelche, oh, da sind schon wieder Löwen. Schon wieder Löwenjagd.
Ja, siehste, immer.
Da hast du die Löwen diesmal gejagt. Verstehe.
Und mit irgendwelchen Musiken ansagen, oh, ich habe auch Ganztagesmoderation. Da wurdest du noch, warst du noch Ansagerin vom ganzen Programm und musstest da zwischendurch mal ein paar Moderationen mit irgendwelchen Künstlern machen. Das weiß ich noch. Großartige Künstler, Tony Christie und sowas zu Gast, die dann aber auch blieben während der ganzen Geschichte. Hm. Und da wurde das belächelt. Du hast mich gefragt, so war der Anfang. Hm. Aber die Zuschauerinnen und Zuschauer, die haben gesagt, das ist ja cool. Was machen die da? Da waren natürlich so viele Live-Geschichten. Das war so viel Improvisiertes. Da war, Hans Meiser sagte, ey, Biggi, ich bin jetzt erst dran mit den Nachrichten. Oh, habe ich das vergessen? Ja, ich mache jetzt erstmal von hier die Nachrichten. Huhu, das war alles live, ja. Und da ist, glaube ich, das war wie bei Radio Luxemburg, nur im Fernsehen. Improvisiert, es war schön, es war ein Miteinander mit den Kollegen, es waren Übergaben von Sendungen, es ging auch mal was schief, da klemmte die Kassette, überbrückt das mal gerade. Und ich glaube, dass das das große Plus war, warum RTL und auch Sat.1 und so weiter so erfolgreich waren, dieses Privatfernsehen. Und dann war natürlich Dr. Thoma damals, der Programmdirektor, der immer, wenn man da ins Büro kam und sagt, ich habe da eine Idee, mochens. Moment, was kost's? Zu teuer, mochens nicht, ja. Oder sagte, ja, mochens, ach, ist nicht teuer, ja, mochens, ja, so. Wir durften ganz viel ausprobieren, wir durften ganz viel machen, und dann hat er natürlich da mit seinen ganzen Sendungen da wie Tutti Frutti und was weiß ich, die für Aufreger gesorgt. Ich weiß noch, wie er mich gefragt hat, Mensch, Biggi, Sie sind doch da so erfolgreich, auch im ZDF da mit der Kindershow 1, 2 oder 3. Wissen Sie, was ein Überraschungsmoment für unsere Zuschauer wäre? Ich sage, ne, Sie machen es als Sexsendung. Das wäre das Überraschende. Ja, da kommt die Kinderfrau, die Frau Lechtermann, und die macht eine Sexsendung. Ich so, nein. Und er, doch. Ich sag, ne. Und dann haben wir tatsächlich, das kannst du dir gar nicht vorstellen, mal einen Piloten gemacht.
Ja.
Da musste ich aus irgendeinem Bett moderieren. Dann wollten die das nachher auch noch haben.
Ja.
Und ich habe gesagt, dann habe ich lange überlegt und habe gesagt, nein. Das war so der Vorläufer da von Erika, die dann kam.
Ah, okay,
ja? Okay. Ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das will ich nicht. Das ist auch, das finde ich, ich finde, das kann man alles machen, aber ich bin's nicht. Das fand er schrill, weil er hat immer gesagt, man muss das Unerwartete machen.
Ja, eigentlich ist das ja nicht so der falscheste Ansatz, gell?
Also,
also jetzt nicht du bei mit Erotik-Sendung, aber einfach so, dass man es unkonventionell vielleicht auch ein bisschen angeht. Also umso enger eigentlich das Korsett ist, umso weniger Kreativität ist eigentlich da, oder? Umso weniger kommt raus am Ende, oder?
Das stimmt, ja, das stimmt. Und ich glaube, deshalb hat er dieses Unerwartet und er war Feuer und Flamme, als es damals noch Tutti Frutti gab. Auch heute undenkbar, es würde ja heute vor dem Studio, dem Studio Schilder stehen. Nein, das geht gar nicht.
Absolut, das wäre das wäre ein, heute wäre es ja wieder ein Skandal. Also damals war es
auch ein Skandal, aber es war ein anders. Also da standen ja nicht und sagten, das ist ja total, nein, wie kann man das und die Frauen da und nein und überhaupt. Und damals war es ein anderer Skandal.
Es war irgendwie schlüpfrig und so weiter. Es hat irgendwie so, es war so die Zeit oder es war so ein bisschen
die Mandarine und die Zitrone. Ja, und es war so, aber da haben wir alle gemacht so und heute würde es so richtig, da würde das komplett abgewatscht.
Ja, genau. Heute wären wir wieder so die 59er sind wir ja so manchmal ein bisschen.
Aber ich will darüber nicht richten, und das meine ich, wir wollen nicht darüber richten. Es hat, und das muss man, ich glaube, in der Gesamtdiskussion. Wenn junge Menschen heute sagen, also das hatte ich letztens eine Diskussion, darf ich so einen Musiktitel, ich weiß gar nicht, worum es da ging, eigentlich noch spielen, Ach so, das war der Titel 17 Jahre von Udo Jürgens, weil das ist ja schon mit Minderjährigen und tralala und 17 Jahre, Und da würden viele Jüngere, nee, das kann man gar nicht mehr spielen, wie kann man überhaupt noch so einen Text? Und dann habe ich so eingeworfen, aber das ist ja ein Zeitdokument, Das war ein Welttitel und okay, der Text oder ich hatte noch so einen anderen Titel da, der geht gar nicht irgendwie, aber da, ist das nicht ein Zeitdokument und muss alles weg? Nein.
Klar. Also das ist ein Riesenthema, aber das stimmt natürlich. Da sind wir vielleicht auch gerade in so einer, nicht in der Umbruchphase, aber in so einer Phase, wo wir uns halt damit auseinandersetzen. Und wahrscheinlich wird am Ende so ein Stückchen davon, wie immer in jeder Entwicklung, so ein Stückchen übrig bleiben, was wir mitnehmen. Im besten Falle das Beste daraus. Und dann geht es so weiter wie immer. So glaube ich immer. Und dann kommt die nächste Phase. Es sind immer so Phasen, glaube ich auch, gell?
Ich meine, ich finde es gut, dass man sich mit all dem auseinandersetzt. Ja. Also ja, ich finde es super. Ich finde auch gut, dass die junge Generation das macht. Auf der anderen Seite, es gibt so Zeitdokumente, wo ich sage, das war halt so. Ja, wie Tutti Frutti. Könntest du heute nicht mehr senden. Aber damals war es so.
Ja, ich finde das, also genau, also zum Beispiel, wenn man über James Bond spricht, in meiner Film-Talkshow, dann gibt es Leute, die sagen, okay, das ist total sexistisch gewesen früher. Der Witz ist der, es war tatsächlich so früher, aber man hat das früher nicht so empfunden, wenn man es gesehen hat. Ich habe das nicht empfunden, als Kind war das die Abenteuer-Dings und dass der dann immer so Sprüche gemacht hat über Frauen.
Und dass die Frauen im Bikini aus dem Haar stiegen da,
So. Und dann ist die Frage, kann man sich aber trotzdem heute noch angucken und ist man alter Dinosaurier, wenn man dann, es kommt drauf an, wie man es vielleicht guckt. Also wenn man dann sagt, so ist es richtig, dann vielleicht, aber das hat mit einem persönlich was zu tun.
Und wenn man dann sagt, das würde heute gar nicht mehr gehen, das geht auch so ja gar nicht. Ja, guck mal da und wie die das noch gemacht haben. Dann finde ich, ist das ja eine Auseinandersetzung mit der Thematik, die genau richtig ist.
Ja, also wenn man es wahrnimmt.
Ja, genau.
Dann, und ich bin froh, dass man es wahrnimmt mittlerweile. Aber wenn man das wahrnimmt, ist es nicht verboten, das zu gucken. Es wäre schlimm, wenn es das wäre. Ja. So denke ich. Also deswegen Privatfernsehen, wie du sagst, damals wurde vielleicht belächelt so.
Ja,
weil ich habe auch gedacht, das habe ich auch den Frederik Meissner gefragt, als er so die erste Sendung für Sat.1 aufgeblättert, hieß die, glaube ich, moderiert hat, habe ich gedacht, ist man dann da hingegangen und hat gedacht, ich würde ja eigentlich lieber für die Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, aber mal sehen, hoffentlich, nicht, dass das meine Karriere kaputt macht oder so.
Nein.
Das hat man nicht so gedacht wahrscheinlich.
Nein, überhaupt nicht. Nee. Also ich habe ja beides parallel gemacht, nur das ZDF war ziemlich sauer irgendwann, weil ich, das gab es tatsächlich noch, für die Privaten gleichzeitig was gemacht habe. Und da hieß es, sie müssen sich jetzt aber schon mal hier entscheiden. Das hat sich ja inzwischen total geändert.
Ja, ich finde auch von dem, was du sagst, also mit diesem bisschen improvisiert, diese Zeit, irgendwie man hat viel mehr improvisiert in dieser Zeit. Es gab ja auch eigentlich so auch teilweise die Anfänge, also nicht die Anfänge im Öffentlich-Rechtlichen, aber dann so später, ich habe gerade letztens auch über den WWF-Club gesprochen, den es mal gab, mit auch Jürgen von der Lippe und so weiter.
Ja,
und Da war das teilweise auch, beziehungsweise das war auch mit dem Robert Treutl, der da hinter den Kulissen gearbeitet hat und der gesagt hat, oft haben sich auch das Moderatorenteam hat sich auf was vorbereitet und dann kam irgendwie der Programmchef und hat gesagt, nee, so können wir das nicht machen, wir machen es komplett anders und das war 10 Minuten vor Start der Aufzeichnung, ja. So, und das war aber so auf der einen Seite, also das ist da dieses Korsett war, natürlich war so ein gewisser Druck da, aber so dieses, ja, mach doch mal, oder Mareike Amado war das auch so, ja, sag irgendwas und so, mach das, mal sehen, wie es heute wird und wir sind alle gespannt, oh, und Angst und so ein bisschen. Und das hat sich vielleicht doch auf die Zuschauer übertragen, als wenn du so dieses, wie so aus der frisch gedruckt, so, weißt du, mit so ist es jetzt und so, also wenn es so künstlich wirkt irgendwann, ja.
Genau, das finde ich
so
auch.
Weil es so zu perfekt ist einfach, ja.
Und das finde ich, so ist das auch in meiner Radioshow. So haben wir eingangs angefangen, dass ich sagte, nee. Yeah. Da gibt es auch viele Dinge, wie letztens, als wir da irgendwie noch weiter gequatscht haben und die Platte lief schon und so. Ja, gut, war okay.
Findest du diese Freiheit jetzt in diesen Radioshows zum Beispiel, die du früher im Fernsehen hattest?
Ja, total. Ich fange schon an und ich gebe mir wirklich alle Mühe und darf ja für drei Stunden Musik programmieren und finde es einfach nur toll, wenn mich Leute anrufen nachher und sagen, hey, das war eine Granatenmusik, ja, das ist natürlich nicht formatiert, also wenn du jetzt viel öffentlich-rechtliche Radiosender hörst, ist ja alles formatiert, auch die Musik, ja, es kommt ja immer nach einer gewissen Zeit, Rotation nennt sich das, kommt ja immer wieder die Musik und das sticht schon raus, wenn du das dann noch mit Themen verknüpfen darfst, also setze das auch immer so, dass das mit den Themen irgendwie passt, dann merkt man das schon, also ich finde es auch toll, dass ich die Freiheit habe und ich glaube, das macht es dann auch rund am Ende des Tages.
Ist das vielleicht auch, also so pseudopsychologisch sozusagen, wenn ich das mal so anmerken darf, so die Freiheit in, wenn du ganz viel machst, also wenn du sagst, ich mach das, ich mach Buch, ich mach Radiosendung, ich mach CD, ich mach Medientraining, dass du immer wieder auch diese Freiheit in diesen Sachen findest und dadurch also nicht diese ausgetretenen Pfade eigentlich gehst, sondern immer wieder Neufreiheit suchst auch?
Ja, weil ich habe mal eine Sendung gemacht, da gab es 300 oder 400, 400 glaube ich sogar, Trivial Pursuit, ein Quiz.
Ja.
Auf Vox
oder so, ja?
Ja, das war wirklich irre, da war auch viel dran zu schrauben. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, jetzt wird's schade, jetzt hat sich's für einen selber auch so, ja, als würde man...
So eingespielt sozusagen?
Factual, ja. Also es ist dann wirklich, hat irgendwas von Fabrikarbeit. Yeah. Man geht da hin und macht es. Und ich finde, das finde ich schade. Und das merkst du auch etlichen Sendungen an, die täglich mit immer gleichem Format und einer ganz engen Formatierung laufen.
Mm. Und kriegt man dich denn irgendwann zurück als Freigeist, wie ich dich jetzt empfinde? Als Freigeist kriegt man dich ins Fernsehen dann wieder zurück? Da müsste dann, du müsstest viel Freiheiten bekommen, oder? Dass man dich zurückbekommt.
Ja, also ich habe ja viel gemacht jetzt tatsächlich im Bereich Gesundheit, also Fernsehshows,
yeah.
Die mir auch sehr viel Spaß machen, weil ich habe es selber produziert, alles.
Und hast dadurch auch mehr Freiheiten, oder? Wenn du es selber produzierst,
genau. Ja. Das ist das.
Ah. Genau. Aber wenn jetzt, was weiß ich, RTL kommt oder ZDF sagt, wir machen jetzt hier 1, 2 oder 3 Revival.
Mit Erwachsenen.
Mit Erwachsenen. Ja, warum nicht? Oder mit Stars. Mit diesen Stars, ja. Die man immer in den Limousinen herumkarrt. Die können ja auch mal bei dir dann vorbeikommen.
Springen.
Ja.
Genau.
Nee, aber das
ja, genau. Das sind dann die 2 Bonussendungen.
Genau, ja. Aber das würdest du das machen?
Ja, weil da gab es schon viel Freiheit, weil da war nicht alles vorgeschrieben.
Aber gibt es die heute noch?
Das weiß ich nicht, das müsste man nicht ausprobieren,
okay.
Vielleicht.
Okay.
Mhm.
Okay.
Weil mit Kindern war das ja sowieso so, du konntest das nicht vorprogrammieren und es geht nicht. Ich habe es ja eingangs gesagt, du sagst irgendjemandem und erwartest eine Antwort und ein Kind reagiert erstmal total ehrlich und sagt dir, nee, das war ja Mist. Ja, nein, das hat mir gar nicht gefallen. Die Kinder haben die Offenheit und sind auch da ganz freiheitsliebend und sagen die Wahrheit.
Hast gar keine andere Möglichkeit, ja.
Genau.
Ja, ich überlege gerade, wie viele Kindersendungen, also wie viele Sendungen es gibt, jetzt außer im Kika,
ja.
In denen Kinder Kandidaten und Zuschauer und Zuschauerinnen sind.
Gibt's
ganz wenig, gell?
Na, also in den normalen Fernsehsendern doch nicht. Nein, in den kinderspezifischen, ja. Gibt es auch noch Disney, oder? Was läuft denn da? Das gucke ich gar nicht.
Ja, der Disney Channel meinst du. Ja,
genau. Gab,
also ja, vor ein paar, aber ich weiß, vor ein paar Jahren gab es das noch.
Aber ich weiß gar nicht, produzieren die auch noch Shows? Ich habe keine Ahnung.
Also,
da bin ich raus.
Ja. Ja, vor ein paar Jahren haben sie es noch gemacht,
ja,
ehrlich gesagt.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob
aber
das auch alles...
Ich glaube, so dieses 1, 2 oder 3, dieses Eventartige, das glaube ich, also vielleicht ist es auch verklärt von meiner Generation, aber das
nicht,
war schon...
Nein, du darfst ja nicht vergessen, das war Eurovision, wenn du so willst, ja, ZDF, ORF, Schweizer Fernsehen.
Ja.
Das gab es ja sonst nur in den großen Shows.
Ja.
Das Ding hat richtig Geld gekostet, 1, 2 oder 3, als Produktion, weil da so viel aufgefahren wurde. Da war von Pierre Bries, der gerade einen neuen Winnetou-Film hatte und da irgendwie seine halben seinen halben Cast mitbrachte. Es war ja alles da. Ich habe letztens irgendwie online gestellt ein Interview mit Macaulay Culkin. Das habe ich letztens bei mir auf dem Instagram-Kanal tatsächlich online gestellt. Gut, vielleicht kriege ich eine Abmahnung oder auch nicht. Er findet das cool. Und das ZDF auch, weil die haben das vielleicht gar nicht mehr. Da habe ich mit ihm in all diesen Kindergruppen ein Interview. Das habe ich nämlich rausgeklippt gemacht. Das war so ehrlich auch, wo er sagte, ich sage, was machst du denn? Bist du jetzt auch steinreich, ja? Was machst du denn mit dem ganzen Geld und so? Und er, meine Mama passt da gut auf und ich darf da manchmal nur ein Eis von kaufen und so. Aber es war so ehrlich, so. Es war einfach klasse. Und das haben ganz viele geschaut, auch auf Instagram, und haben gesagt, wo hast du das her? Ich sage, ja, ich hatte Wasser in der Garage und da lagerten, ich weiß nicht, 1500 VHS-Kassetten. Da hat irgendeine Sendung aufgezeichnet. Und ich habe einen guten Kollegen, der gesagt hat, pass mal auf, ich digitalisiere dir das alles mal. Jetzt war schon so weit, dass mich ein Sender angerufen hat, hat gesagt, hast du noch damals, hast du was von der Sendung? Ich sage, ja, ich glaube, das wird auch gerade die... kannst du uns das rübergeben? Das gibt schon gar nicht mehr in den Archiven.
Wahnsinn, das ist auch sehr schön. Ja, also abschließend muss ich sagen, ich vermisse das auch. Und ich vermisse auch solche Typen oder Typinnen, würde man dann vielleicht sagen, wie dich. Vielleicht auch, die eben aus der Natürlichkeit heraus irgendwie so eine Präsenz zeigen und eigentlich, dass man das Gefühl hat, man wird so locker flockig durch so eine Sendung geführt, mit dieser Professionalität, die aber nicht so spürbar ist, so im Hintergrund steht, weißt du, und dadurch erst, und das vermisse ich schon und so, also ich vermisse dich eigentlich schon, auch wenn du immer noch Sachen machst.
Das hast du jetzt aber nett gesagt.
Ja,
das ist aber
also
ein schöner Abschluss, hast du aber sehr nett gesagt.
Ja, ich meine es auch so, sonst würde ich es nicht sagen, aber nee, so einfach, wenn ich den Fernseher, dann würde ich auch wieder Fernsehen gucken. Auch ohne meine Tochter.
Ja. Das hast du. Das ist doch ein Buch, nicht? Nicht ohne meine Tochter heißt das Buch. Also bitte.
Es gibt auch einen Film, ja. Nicht ohne meine Tochter.
Genau. Bleiben wir beim Titel. Nicht ohne meine Tochter.
Nicht ohne meine Tochter, genau. So. Ja, liebe Biggie, also ich danke dir sehr für dieses sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß
Es hat mir richtig Spaß gemacht. War sehr, sehr schön. Herzlichen Dank für die Einladung.
Wunderbar. Dann,
immer wieder gerne.
Genau. Wir verlinken dich und deine Internetpräsenzen in den Shownotes. Dann kann man da mal draufklicken und schauen,
unbedingt.
Wo man dich hören, sehen und was auch immer
kann. Ja, aber gib mir auch einen Link. Ich gebe den auch gerne mal auf Instagram raus oder sowas. Mache ich sehr gerne.
Das mache ich auf jeden Fall.
Ja, genau. Den musst du mir einfach mailen und dann kopiere ich den und zack, ab dafür.
Genau. Also offiziell, bleib noch kurz dran, offiziell vielen lieben Dank und alles Gute für dich. Ja.
Das ist auch lieb, danke. Meinst du, ich wäre jetzt in dem Alter, wo du sagst, und viel Gesundheit, oder?
Nee, sowas sage ich generell nicht. Ich sage, viel Gesundheit sage ich nie.
Nee,
ich gehe mal davon aus, dass man gesund bleibt und so weiter. Und sonst würde ich ja da vielleicht davon ausgehen, dass man krank wird.
Nein, um Gottes
Wenn ich sage, viel Gesundheit.
Nein, um Gottes
nein, nein, Willen. Nein. Nein, nein, so alt bist du ja noch nicht. Alles gut.
Na, danke. Ich werde heute überschüttet. Wo sind die Blumen?
Ja, die kommen noch. Klingelt gleich.
Klingelt gleich. Der Hund bellt schon. Da hat auch einer geklingelt. Warte, ich muss mal gucken, wer denn da steht. Ah, der Postbote. Ja, genau.